Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zu Focus Europa, dem Nachrichten- und Infomagazin, produziert von Radio Dreieckland. Heute ist der 5. August 2013 und im Studio für euch bei Radio Dreieckland ist Fabian, damit auch verantwortlich für die Sendung. Thematisch dreht sich heute alles um die beiden Länder mit dem I, Italien und Iran. Im Iran wird die Nachfolge von Präsident Mahmoud Ahmadinejad angetreten, von Rouhani, ein liberaler Reformer, denken die meisten. Wir haben uns mit einem Buchautor aus dem Iran über den Präsidentenwechsel unterhalten. Dann geht es in unserem ersten Beitrag nach den Nachrichten um Italien und die dortige Integrationsministerin, die sich als erste schwarze Ministerin viele rassistische und frauenfeindliche Kommentare von ihren Parlamentskolleginnen anhören muss. Ein Interview mit der Italien-Korrespondentin Katrin Dingler.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton hat der simbabwischen Bevölkerung zu den friedlichen Wahlen gratuliert. Gleichzeitig äußerte sie Besorgnis über die mangelnde Transparenz und die Vorwürfe des Wahlbetrugs und rief alle Beteiligten dazu auf, Ruhe und Ordnung zu bewahren. Der Autokrat Mugabe hatte mit 61% der Stimmen einen Erdrutschsieg errungen. Seine Partei, die ZANU-PF, erhält eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Der unterlegene Kandidat Tsvangirai hatte hingegen von einer Wahlfarce gesprochen und will die Wahl vor dem obersten Gericht in Harare anfechten. Auch die Wahlbeobachterinnen des Movement for Democratic Change sehen massive Unregelmäßigkeiten. So wurden viele Wählerinnen von Aktivisten der Regierungspartei in die Wahlkabinen begleitet. Auf den Wählerlisten fehlen viele Namen, vor allem junger Menschen, während andere doppelt auftauchten und auch Verstorbene darauf zu finden sind. Westliche Beobachterinnen waren dieses Jahr zur Wahl nicht zugelassen worden. Während UN und USA das Wahlergebnis anzweifeln, haben es Südafrika und die Afrikanische Union bereits anerkannt. Bei den Wahlen 2008 waren bei Zusammenstößen mehr als 200 Anhänger Tsvangirais getötet worden.
Zahlreiche westliche Staaten haben Botschaften und Konsulate in islamischen Ländern am gestrigen Sonntag geschlossen. Begründet wurde dies mit der gestiegenen Gefahr von Terroranschlägen. So schlossen zum Beispiel Großbritannien, Frankreich und Deutschland vorübergehend ihre Botschaften im Jemen. Die USA schloss gleich 22 Vertretungen. Laut US-Abgeordneten deuteten abgefangene Telefongespräche hochrangiger Al-Qaida-Mitglieder auf geplante Anschläge auf der arabischen Halbinsel hin. Der französische Präsident François Hollande sagte, man habe Informationen darüber, dass die Drohungen sehr ernst zu nehmen seien. Das britische Außenministerium rief in einer Reisewarnung zur Ausreise aus dem Jemen auf. Interpol gab am Samstag eine weltweite Sicherheitswarnung heraus.
Die türkische Polizei ist am Samstag erneut gewaltsam gegen Demonstrierende vorgegangen. Bei einer regierungskritischen Demonstration auf der zentralen Einkaufsmeile nahe des Taksimplatzes griff die Polizei die Protestierenden mit Pfefferspray und Wasserwerfern an. Nach Augenzeugenberichten traf es auch unbeteiligte Passantinnen, Touristinnen und Kinder. Mehrere Menschen wurden verletzt, darunter ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP. Mehrere Menschen wurden festgenommen.
Italienische Parlamentarier der PDL machen Druck für eine Begnadigung Berlusconis. Der Ex-Kulturminister Sandro Bondi drohte am Samstag gar mit einem, Zitat, Bürgerkrieg, sollte Berlusconi nicht begnadigt werden. Sämtliche Regierungsmitglieder der Berlusconi-Partei äußerten am Freitag, sie seien zum Rücktritt bereit. Gleichzeitig mehren sich die Stimmen beim Koalitionspartner, dem sozialdemokratischen Partito Democratico von Premier Letta. Die Diskussion mit der PDL seien zu beenden. Berlusconi selbst weist nach wie vor alle Anschuldigungen von sich und stellt sich als Opfer der Justiz dar. Außerdem wolle er die Regierung Letta weiterhin unterstützen. Zu den geplanten Massendemonstrationen für den ehemaligen Regierungschef fanden sich laut Spiegel Online lediglich, Zitat, mehr als 1000 Unterstützer ein. Berlusconi war am Donnerstag wegen Steuerbetrugs zu 4 Jahren Haft verurteilt worden.
Human Rights Watch beklagt die Tötung von Kindern durch syrische Regierungstruppen. Durch die großflächigen Raketenangriffe der Armee auf Wohngebiete stürmen zahlreiche Zivilisten. Allein bei 9 von der Menschenrechtsorganisation genauer untersuchten Raketenangriffen aus den letzten 6 Monaten seien rund 100 Kinder umgekommen. Präsident Assad gab sich in einer Fernsehansprache am Sonntag indessen unbeugsam. Wörtlich sagte er, die Krise lässt sich nur auf dem Schlachtfeld lösen. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden im syrischen Bürgerkrieg bisher mehr als 100.000 Menschen getötet. Millionen weitere wurden vertrieben.
Ein Rat von islamischen Gelehrten in Aleppo hat das Essen von Croissants verboten. Croissants seien Symbole des europäischen Kolonialismus und daher den Gläubigen verboten, heißt es in der Fatwa. Der Rat der Gelehrten steht der syrischen Opposition nahe. Medien berichten von weiteren fundamentalistischen Fatwas, wie zum Beispiel strikten Strafen für die Nichteinhaltung des Ramadan oder das Tragen von Make-up. BeobachterInnen sehen darin einen wachsenden Einfluss islamistischer Gruppen innerhalb der syrischen Rebellenbewegung.
Am Wochenende protestierten tausende Menschen gegen den geplanten Großflughafen Notre-Dame-des-Landes. Rund 8000 Menschen fanden sich bei Festivalstimmungen auf dem geplanten Gelände des neuen Flughafens zusammen, das die Flughafengegnerinnen als Lassat bezeichnen, das zu verteidigende Gebiet. Der Flughafen soll bei Nord im Nordwesten Frankreichs entstehen und den bisherigen Flughafen Nord-Atlantic Airport ersetzen. Die Gegnerinnen des Großprojekts halten einen Ausbau des alten Flughafens für ausreichend. Neben Anwohnerinnen und vertriebenen Bauern prägen Landbesetzerinnen den Protest. RDL-Mitarbeiterin Laura ließ sich im Juni von einer Aktivistin die letzte Protestwelle beschreiben, als im Herbst 2012 alle besetzten Gebäude und Flächen von der Polizei geräumt wurden.
During that time and just immediately afterwards, there was a really
In dieser Zeit und kurz danach gab es eine wirklich unglaubliche Reaktion von Menschen aus ganz Frankreich und auch darüber hinaus. Da wurde Lazard wahnsinnig bekannt und hunderte Menschen kamen hierher. Es waren damals wirklich mehr Leute hier als zu irgendeiner anderen Zeit.
Deutsche Medien bezeichnen das Flughafenprojekt gerne als das französische Stuttgart 21. Beide Projekte gelten als Symbol für politische Entscheidungen über die Köpfe der Bevölkerung hinweg.
Demonstrationen in Tunesien gehen weiter. In der Nacht zum Sonntag demonstrierten erneut zehntausende Anhänger und GegnerInnen der tunesischen Regierung. Ministerpräsident Ali Larayet schloss einen vorzeitigen Rücktritt aus. Das Kabinett beschloss jedoch vorgezogene Neuwahlen, um das Land aus der Krise zu führen. Die Neuwahlen sollen am 17. Dezember stattfinden. Auslöser der massiven Proteste ist die Ermordung des Oppositionspolitikers Mohamed Brahmanian am 25. Juli. Seine AnhängerInnen machen die regierende Ennahda-Partei für den Mord verantwortlich.
In den vergangenen Wochen berichteten die Medien regelmäßig von den rassistischen Anfeindungen gegen die italienische Integrationsministerin Cécile Kyenge. Kienge, Mitglied der Partida Democratica, wurde am 28. April 2013 zur ersten schwarzen Ministerin Italiens ernannt und muss sich seither fast täglich fremdenfeindlichen und sexistischen Beleidigungen stellen. Unter anderem verglich Roberto Calderoli, Mitglied der rechtspopulistischen Partei Lega Nord und Vizepräsident des Senats, sie mit einem Orang-Utan. Das hatte für ihn jedoch keinerlei Konsequenzen. Die Ministerin für Integration wurde infolge bei einer Veranstaltung mit Bananen beworfen. Auch Calderolis Parteikollege Mario Borghesio äußerte sich Kienge gegenüber herablassend und fremdenfeindlich, was im Juli 2013 zu seiner Suspension aus der Fraktion Europa der Freiheit und Demokratie im Europaparlament geführt hat. Im Interview mit der Italien-Korrespondentin Katrin Dingler wollen wir zunächst wissen, wie die aktuelle öffentliche Diskussion in Italien aussieht.
Ja, es gibt eigentlich keine wirkliche Diskussion, sondern es wird eigentlich nur regelmäßig, werden die Beleidigungen in der Zeitung berichtet. Und dann gibt es einen Aufschrei, dann nennt man die Äußerungen unglücklich oder unerhört und so weiter. Und dann werden Entschuldigungen gefordert. Manchmal gibt es dann Entschuldigungen, meistens gibt es keine. Und dann ist wieder 2 Tage Ruhe bis zur nächsten Beleidigung. Also es ist eigentlich nur so eine oberflächliche Empörung, aber keine tiefergehende Diskussion zur rassistischen Stimmung in Italien. Es gibt auch immer wieder Aufrufe, Petitionen und so weiter, Unterschriften, Solidaritätsbekundungen für die Ministerin. Aber das sind eigentlich nur symbolische Akte. Also es gibt nichts, was wirklich politisch folgen würde.
Da würde mich jetzt interessieren, wer sind denn da die Akteure? Also wer bringt diese Schmähungen aufs Tapet und wer wehrt sich dann dagegen?
Ja, also begonnen hat es unmittelbar nach der Ernennung von Kienge mit Forza Nuova, einer neofaschistischen Splitterpartei. Und da hat sich dann die Lega Nord unmittelbar angehängt und also die ganzen Aufregungen, die es jetzt in den letzten Wochen gab, die sind alle um Äußerungen, die aus der Lega Nord kommen. Das war zunächst einmal der Europaabgeordnete Mario Borghesio, der die Ministerin im Parlament in Straßburg angegriffen hat. Und das wurde dann gefolgt vom Vize-Senatspräsidenten Calderoli, der sie mit einem Affen verglichen hat. Und dann infolge von Calderoli gab es dann ganz viele Lokalpolitiker der Lega Nord, die ebenfalls Beschimpfungen in dieser Richtung, Vergleiche mit Tieren und so weiter, angestellt haben.
Welche politischen, also wenn jetzt vor allem die Lega Nord sich dafür verantwortlich ist, da stecken ja offensichtlich politische Absichten dahinter. Was ist denn das?
Ja, man muss sagen, die Lega, das hat diese Politik eigentlich ja schon immer betrieben. Und es wundert mich eigentlich ein bisschen, dass es jetzt überregional und auch international diese Aufregung gibt, denn es ist nichts Neues dabei. Auch Mario Borghesio, der jetzt ausgeschlossen werden soll aus dem Parlament in Straßburg, hat ja diese Anschuldigungen schon seit Jahren immer wieder gemacht. Es ist eben neu, dass es eine hohe Ministerin trifft. Es ist allerdings ja auch das erste Mal, dass eine Ministerin mit Migrationshintergrund im Amt ist. Ja, da muss man sagen, dass die Lega nach dem Sturz von Berlusconi eben nicht mehr an der Regierung beteiligt ist. Sie ist in der Opposition. Sie war in Opposition gegen Mario Monti. Sie ist es jetzt gegen die Große Koalition. Und sie hat sich somit in ihr Stammland, in ihr sogenanntes selbsternanntes Padanien zurückgezogen und macht einfach nur noch Politik für ihre Stammwählerschaft. Und die ist von Anfang an ja immer explizit und vulgär rassistisch gewesen. Und im Norden zahlt es sich auch aus. Die Lega stellt alle 3 Regionalpräsidenten, sowohl im Piemont als auch in der Lombardei als auch in Venetien. Also sie ist zwar national jetzt zu einer kleinen Partei, kleine Oppositionspartei geworden und ohne politischen Einfluss, aber regional ist sie weiterhin an der Macht.
Was war denn der Auslöser für die Hetzkampagne gegen italienische Integrationsministerin?
Ja, das war eines ihrer ersten Interviews, das sie gegeben hat nach der Ernennung, dass sie nämlich sagte, sie würde sich einsetzen für eine Änderung des Einbürgerungsgesetzes. Sie möchte ein Jus Soli. Alle, die in Italien geboren werden, auch von nicht italienischen Eltern, sollen sofort die italienische Staatsbürgerschaft bekommen. Und dieses Gesetz hat sofort den Zorn der Lega Nord und der neofaschistischen Splitterparteien entfacht. Aber sie wird da auch in ihrer eigenen Partei, der Demokratischen Partei, nicht wirklich unterstützt. Und das belegt eigentlich auch nochmal, wie tief verwurzelt dieser Rassismus in Italien ist. Man muss zum Beispiel hier auch sagen, dass die Bewegung Cinque Stelle von Beppe Grillo auch gegen die Einführung des Jus Soli ist, zumindest über den Blog von Beppe Grillo wird es so propagiert und sein Wort ist ja sozusagen, gibt ja dann der ganzen Bewegung vor, was zu tun ist. Also im Grunde hat sie mit ihrem Vorstoß, den sie gar nicht ja selbst führen kann, denn das Einwanderungsgesetz wird über das Innenministerium auch gemacht, diesen ganzen parteiübergreifenden Rassismus entlarvt.
Man hört ja auch immer wieder was über die Anfeindung gegen den Fußballspieler Mario Balotelli. Kann man sagen, dass Italien rassistischer ist als andere EU-Länder?
Ja, ich würde mir jetzt nicht anmaßen wollen, da Vergleiche aufzustellen, weil ich bei ganz vielen EU-Ländern mich einfach zu wenig auskenne. Aber es ist schon so, dass eine rassistische Grundstimmung da ist, die man auch im Alltag erfährt. Also wenn man einfach durch die Straßen geht, über die Märkte geht und so weiter, dann ist das sicherlich sofort erfahrbar. Und im Fußball, das hat natürlich eine große Bühne, auch das wird international bekannt. Da kann ich nicht sagen, ob das vielleicht jetzt hier in Deutschland weniger ist. Aber es ist natürlich so, dass der italienische Fußballverband versucht dagegen vorzugehen. Er hat die Gesetze verschärft, die Sportgerichte verhängen auch Strafen. Aber das ist sehr widersprüchlich, weil die staatlichen, polizeilichen Aktionen dann oft zu entgegengesetzten Urteilen kommen im Vergleich zum italienischen Sportgericht. Also der Rassismus im Fußball ist eigentlich ein Zeichen dafür, auch wie sehr Italien dieses Problem immer noch verleugnet oder verharmlost.
Könnte denn diese aktuelle Diskussion jetzt um die Integrationsministerin möglicherweise auch positive Folgen haben, da sie das Thema Rassismus jetzt in einer anderen Weise auch nochmal in die Öffentlichkeit bringt?
Bisher sieht es nicht danach aus. Im Gegenteil, ist es eigentlich so, dass die ganze Diskussion auf die Ministerin, auf ihre Person fokussiert wird und damit auch Themen, die eigentlich auch ja noch in ihr Ressort fallen, in den Hintergrund geraten. Beispielsweise, wie sind denn die Verhältnisse in den Aufnahmelagern, wie sind die Verhältnisse in den Abschiebeknästen und so weiter. Darüber wird kaum gesprochen. Der Gesetzesvorschlag zur Änderung des Einbürgerungsrechts, der diese ganze Hetzkampagne ausgelöst hat, ist ins Parlament eingebracht, aber er wird von den Demokraten auch nicht, also von der Demokratischen Partei auch nicht weiter verfolgt. Also im Moment sieht es überhaupt nicht danach aus, dass sich hier irgendwas positiv ändert für die Migrantinnen und Migranten.
Soweit das Interview mit der Italien-Korrespondentin Katrin Dingler zu den rassistischen Äußerungen im römischen Parlament. Am Samstag ging die Amtszeit des iranischen Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad zu Ende. Sein Nachfolger Hassan Rouhani gilt als Moderat und Vertreter des Reformlagers. Hoffnungen auf ein Ende des Atomstreits und die Freilassung politischer Gefangenen im Iran verbinden sich mit ihm. Peyman Javier Hagigi, Autor mehrerer Bücher über den Iran, ist aber skeptisch. Schließlich ist Rouhani auch ein enger Vertrauter des religiösen Führers Ali Khamenei und dieser hat seinen Einfluss auch gleich bemerkbar gemacht, indem er die Ernennung von 4 neuen Ministern verhindert hat. Radio Dreigland sprach bereits am Freitag mit Hagigi.
Herr Hagigi, am Wochenende endet die Amtszeit von Herrn Mahmoud Ahmadinejad als iranischer Präsident. Sind Sie erleichtert? Sind Sie traurig? Was bedeutet das?
Schönen guten Tag. Ich bin natürlich nicht traurig, weil ja die Präsidentschaft von Ahmadinejad eine der dunkelsten, schlechtesten Perioden der Islamischen Republik Iran gewesen ist und ist immer noch. Die Bilanz von Herrn Ahmadinejad ist in allen Bereichen, also wirtschaftlichen Bereich, was die Menschenrechte angeht und dann Korruption, die in der Zeit sich erholt hat, aber auch außenpolitisch, wo die Islamische Republik am Ende seiner Präsidentschaft isolierter denn je ist, ist sehr schlecht. Insofern kann es nicht schlechter werden.
Auch nicht mit Herrn Rouhani.
Ja, also Herr Rouhani ist natürlich kein regimetreuer Reformer. Er ist kein Reformer. Das ist der erste Punkt. Die Reformer innerhalb der Islamischen Republik haben einen anderen Kandidat gehabt, aber jetzt, letztendlich mussten sie dann ihn unterstützen, weil die anderen Kandidaten noch schlechter sozusagen waren. Die waren gehörten mehr zu Hardlinern.
Warum musste der echte Kandidat, der Reformer, von der Wahl zurücktreten?
Es gibt ja im Iran ein System, also ein Organ namens Wächterrat, der eine Vorauswahl trifft. Und das heißt, dieser Wächterrat, der aus 12 Personen besteht und alle Personen werden direkt oder indirekt vom Staatsoberhaupt Khamenei bestimmt. Also dieses Organ sortiert erstmal alle Kandidaten. Das heißt, die gesamte Opposition wird ausgeschlossen und Frauen dürfen nicht kandidieren. Und dann gibt es nur Kandidaten, die also vom Wächterrat und vom Führer Khamenei dann bestätigt werden. Die Reformer innerhalb des Systems, also deshalb nenne ich sie regimetreue Reformer, haben erstmal einen anderen Kandidat, Herr Aref, der aber nicht so bekannt war in der Bevölkerung und der hat eingesehen, dass er keine Chance hat und hat auch zugunsten von Herrn Rouhani zurückgetreten. Selbst Herr Rafsanjani, der eigentlich kein Reformer ist, und 8 Jahre Präsident war im Iran, selbst er wurde, also seine Kandidatur wurde vom Wächterrat abgelehnt.
Jetzt haben eher viele Iranerinnen und Iraner, wenn die Meldungen stimmen, Herrn Rouhani auch tatsächlich gewählt. Nur weil es keine andere Möglichkeit gab oder weil sie doch auch Hoffnung haben, dass mit Hassan Rouhani etwas anders wird in Iran.
Das stimmt, also viele Iraner haben Herrn Rouhani gewählt, weil ja sie ja das kleinere Übel sozusagen gewählt haben. Sie haben keine andere Möglichkeit gesehen. Sie wollten den Kandidat von Khamenei, also nämlich Herrn Jalili, wollten verhindern. Und deshalb haben sie ja Herrn Rouhani gewählt. Im Iran ist es so, dass die Menschen unter politischem Druck, Repressalien stehen und sie versuchen, die kleinste Möglichkeit zu nutzen und denjenigen Kandidat wählen, dass von dem sie hoffen, dass er ein bisschen moderater ist, ein wenig weniger repressiv ist. Das heißt aber nicht, dass die Menschen Herrn Rouhani unterstützen, sondern das heißt nur, dass sie, wie gesagt, ein kleineres Übel wählen.
Können Sie etwas über den Werdegang von Herrn Rouhani sagen? Er ist ja eigentlich der iranischen Politik ein alter Bekannter.
Es ist richtig. Also Herr Rouhani war etwa 16 Jahre Vertreter des religiösen Hardliner, religiösen Führer Khamenei in dem Organ Hohen National Nationalen Sicherheitsrat. Und dann war er unter Präsident Khatami zwischen 2003 und 2005 Chefunterhändler im Atomstreit. Herr Rouhani hat, wie gesagt, eine dunkle Vergangenheit, zum Beispiel 1999, als die Studenten mehrere Großdemonstrationen in Teheran und in anderen Städten organisiert haben, hat er plädiert dafür, dass viele Studenten hingerichtet werden. Er war und ist ja ein Vertrauter von Khamenei.
Nun hat er aber im Wahlkampf versprochen, politische Gefangene freizulassen.
Richtig, ja, er hat auch darüber gesprochen, dass er eine moderatere Politik vertreten will und ein bisschen politische Öffnung zum Ziel hat. Aber das, was man im Wahlkampf verspricht, das kennt man auch in Deutschland, ist es anders als das, was man durchsetzt. Wir haben ja die Erfahrung mit Präsident Khatami, 1997 bis 2005. Er hat ja mit viel größeren Versprechen eingetreten, zum Beispiel islamische Zivilgesellschaft, islamische Demokratie und so weiter. Also seine Versprechen waren viel größer und er hat aber letztendlich nicht erreicht und in ganzer Linie ist seine Politik gescheitert.
Wird es vielleicht wenigstens eine neue Bewegung im Atomstreit mit Rouhani geben? Er war ja auch Chefunterhändler und hat damals eine etwas moderatere Linie gefahren, zumindest von der Art her, als seine Nachfolger wie Jalili.
Ja, das stimmt. Also ich erwarte mehr, dass er zumindest rhetorisch und diplomatisch versierter ist als Jalili oder als Herr Ahmadinejad. Aber die Außenpolitik der Islamischen Republik wird durch einen sehr komplizierten Prozess und zwar zwischen verschiedenen Machtzentren bestimmt. Das heißt, das letzte Wort hat der Führer Khamenei, aber es gibt auch andere Organe, die dann auch ein Wortchen mitreden. Das heißt zum Beispiel Wächterrat, den ich genannt habe, oder Schlichtungsrat. Die haben auch einen Einfluss auf die Außenpolitik des Iran.
Aber und Wächterrat ist ja weitgehend von Khamenei abhängig, beziehungsweise die Mitglieder werden von ihm entweder direkt ernannt oder vom Parlament ihm vorgeschlagen und dann ernannt. Also
richtig.
Es gibt
ja
viel Unterschied.
Das ist richtig. Und wir sollten auch nicht vergessen, dass am Ende der Präsidentschaft von Khatami, das heißt in der Zeit, wo Herr Rouhani Chefhändler im Atomstreit war, haben zumindest die Anzeichen eines Kurswechsels der Atompolitik im Iran konnten wir beobachten. Das heißt, damals, also in den letzten 4 Monaten, als Herr Rouhani Chefunterhändler war, hat der Iran gekündigt, 20 neue Atomkraftwerke
bauen.
Also eröffnen und dann auch hat gekündigt, also Urananreicherung zu betreiben. Das heißt, diese harte Atompolitik hat eigentlich am Ende der Präsidentschaft Khatami angefangen und nicht mit der Person Ahmadinejad. Und das war der Grund, weil ja die Außenpolitik, wie gesagt, der Islamischen Republik, wie gesagt, von verschiedenen Zentren, Machtzentren bestimmt wird. Der Präsident, egal wer der ist, der präsentiert die Außenpolitik. Und deshalb in Deutschland oder in westlichen Ländern denken die Menschen oder die Öffentlichkeit, dass der Präsident der wichtigste und der ausschlaggebende in der Außenpolitik ist. Das stimmt aber nicht ganz, sondern also das letzte Wort hat Herr Khamenei. Wie gesagt, also der religiöse Führer Khamenei hat das letzte Wort und der hat, es gibt jetzt Berichte, wo er jetzt schon, also bevor der Präsident Rouhani jetzt anfängt zu arbeiten, er Einfluss aufgenommen hat auf das Kabinett, auf das zukünftige Kabinett, und er hat vier wichtige Minister, also vorgeschlagene Minister von Rouhani, abgelehnt.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.